Heute, vor 100 Jahren, wurde Walter Rathenau ermordet. Politiker, Schriftsteller, Industrieller. Geht uns nicht mehr viel an? Von wegen. Sich mit seinem Leben und seinen Schriften zu befassen, gibt überaus viel Aufschluss zu ganz heutigem und auch die Beschäftigung mit ihm selbst als Person. Das war für mich die große Überraschung. Ich habe es ja vorhin schon geraten, als ich erfuhr von dem Roman 10.50 Uhr Grunewald von Stefan Aberbanell, habe ich im ersten Moment gedacht, Walter Rathenau, was hat der noch mit uns zu tun? Ja, eine ganze Menge. Stefan Aberbanell, herzlich willkommen bei RBB Kultur.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie sind Sie auf ihn, auf Walter Rathenau gekommen, allein wegen des Jahrestags, dieses schrecklichen?
Nein, ich muss gestehen, der ist mir irgendwann dann eingefallen, als ich schon längst in den Recherchen war. Aber es fing auch nicht mit Walter Rathenau an. Ich hatte eine ganz andere Geschichte im Kopf, ein Setting von 4 Personen. Und ich brauchte so eine Figur wie Walter Rathenau, die sozusagen in eine bestimmte Konstellation hineingehörte, und habe dann angefangen zu recherchieren und gemerkt, dass dieser Mann so viel enthält und so viel ist und so viele Rätsel aufgibt, dass er mich nicht mehr losgelassen hat. Und er hat sich, wie er selber so im Leben auch immer war, praktisch ins Bild geschoben, sich sozusagen mir vor die Linse geschoben und gesagt, hier bin ich, was machst du jetzt mit mir? Und ich habe ganz schön gejammert erstmal, weil ich auch dachte, der ist so kompliziert und wen interessiert das und wen gewinne ich überhaupt dafür? Ja, und am Ende habe ich gemerkt, da ist so viel drin, ich wage es, aber es war kein einfacher Weg.
Da drin ist beispielsweise Schockierendes. Mich hat wirklich etwas schockiert. Jetzt können Sie sagen, Sie sind aber bisher naiv durchs Leben gegangen, Herr Klaus. Mich hat schockiert, mit welcher Selbstverständlichkeit und Normalität, das Wort Normalität bitte in An- und Abführung zu verstehen, der Antisemitismus in Deutschland vor 100 Jahren, vor 130 Jahren, aber bleiben wir mal bei diesen vor 100 Jahren, Allgemeingut war, selbstverständlich war. Das habe ich durch Ihr Buch oder mit Ihrem Buch jetzt so stark erfahren, wie selbst in Filmen zuvor noch nicht. Wie kommt das eigentlich? Wieso war das so?
Ja, man könnte fast sagen, eigentlich war es immer so, wenn wir an Antisemitismus denken, denken wir auch natürlich immer an heute und wir denken vor allen Dingen an die Zeit des Dritten Reiches, an diesen biologischen, rassistischen Hass-Antisemitismus. Aber er war in der Bevölkerung sehr, sehr verbreitet über viele Jahre. Man muss dazu sehen, die Juden waren lange Zeit geächtet, in ghettoisiert und so weiter und waren jetzt auch die Rathenaus in einer Art Emanzipation. Sie waren plötzlich in einer Position, wo sie geschäftlich tätig sein konnten, wo sie Erfolg haben konnten. Aber nach wie vor viele Berufsgruppen waren ihnen versperrt. Natürlich konnten sie nicht im preußischen Staat irgendwas werden. Natürlich konnten sie an der Uni kaum etwas werden. Und im Militär, Walter Rathenau hat das selber erfahren, er wollte unbedingt ins Militär, vielleicht sogar Offizier werden. Und das ist ausgebremst worden. Natürlich konnte kein Jude. Also es gab immer eine selbstverständlich in Anführungsstrichen verbreiteten Antisemitismus, der war mal offen, hassmäßig und manchmal ganz subtil einfach, hier ist eine gläserne Wand und wenn du einen Schritt weiter gehst, dann merkst du, dass du dagegen läufst.
Hat sie das, Sie haben auch einen jüdischen Hintergrund, persönlich nicht sehr mitgenommen, auch darüber zu schreiben, darüber nachzudenken, dazu zu recherchieren?
Ja, es war für mich nicht ganz neu, weil ich in Walter Rathenau auch ein bisschen meinen Urgroßvater reinprojiziert habe. Wir sind jüdischer Abstammung, sephardisch-jüdischer Abstammung. Und mein Urgroßvater hat in Anführungsstrichen christlich-deutsch geheiratet und hatte genau das Dilemma. Also wie weit gehöre ich zur Mehrheitsgesellschaft? Er wollte da rein und dennoch immer das Gefühl, so habe ich mir berichten lassen, ich gehöre nicht ganz dazu. Und ich habe ein bisschen die eigene Familiengeschichte auch in Walter Rathenau gesehen und vielleicht ein bisschen auch mitgeschrieben.
Rathenau fiel in Erinnerung vor allem in seiner letzten Position, in der er ermordet wurde als Außenminister. Ich möchte einen ganz, ganz kleinen, nur einen Absatz aus Ihrem Buch mal vorlesen, Herr Aberbanell. Politik war etwas anderes, das hatte er nun erfahren. Diplomatie, vor allem in dieser Disziplin, wähnte er sich bis vor kurzem noch als Meister, war nicht viel mehr als der Schmierstoff, der zwischen die Blöcke von Interessen gegeben wurde. Letztlich entschieden Macht und Machtsinn und die kühle Koalition von Staaten den Lauf der Dinge. Da hat sich bis heute nichts geändert, oder?
Nein, da hat sich nichts geändert. Und für Rathenau, diesen Schöngeist, der gleichzeitig Industrieller war, Schriftsteller, homme de lettres, war das ein schwerer Antritt in dieses Amt und auch sich darin zu bewähren. Aber er hatte einen Auftrag, und den hat er so wahr selber gespürt wie auch bekommen. Dieses Paria-Deutschland nach dem Krieg sollte international wieder salonfähig gemacht werden und irgendwie parkettsicher. Und das war sein Auftrag. Er sollte dieses Land vertreten, er sollte es wieder integrieren in die Staatengemeinschaft. Für ihn war das vornehmlich die westliche Staatengemeinschaft, eine Konstellation, die wir 1945 nochmal wieder durchgespielt haben. Das war sein Auftrag, so hat er das gesehen. Und er hat dann gemerkt, A, wie schwierig das ist, also wie viel Widerstände er doch erfahren hat. Und B, dass eine Behörde wie ein Amt, auch das Außenamt, ja, sehr langsam geht und voller Intrigen ist und voller Gegenspieler. Und das hat er bitter erfahren, das war für ihn neu, aber er hat sich da durchgebissen.
War er ein früher Europäer, von denen die Damen und Herren heute in Brüssel noch was lernen sollten?
Ja, er hat sehr früh die europäische Integration gepredigt, angekündigt, gesagt, das ist der einzige Weg für ein friedliches Europa, zusammen mit Amerika. Er hat auch gesagt, wir müssen mit England, Frankreich ganz eng zusammengehen, die ja Kriegsparteien waren, also Gegner. Und dann müssen wir gemeinsam anschließend mit Russland reden und Russland auch integrieren. Das heißt, er wollte über den Westen Russland integrieren. Also gleichsam erstmal Adenauer und dann Willy Brandt. Das war sein Konzept. Und er hat die europäische Einigung sehr, sehr propagiert. Bis vor dem Kriege schon. Also er ahnte, dass der Krieg irgendwann kommt, wie viele, 1913. Und hat da schon gesagt, die Welt wird eine andere werden, wenn dieser Krieg kommt. Die europäische Integration ist der einzige Weg wieder raus.
Damit jetzt bei den Hörerinnen und Hörern kein falscher Eindruck entsteht, das ist kein politisches Sachbuch von Stefan Abravanel, gerade im Blessing Verlag erschienen, 10.50 Uhr, Grunewald. Das ist ein sehr feines, oft sehr stilles, manchmal auch grelles Porträt, dieses Walter Rathenau. Und Stefan Abravanel, Sie trauen sich da sehr viel. Es gibt Figuren, die werden uns auch am Ende erklärt. Die gab es wirklich. Menschen, Sie verraten, wer das war, auch was aus ihnen geworden ist später. Es gibt aber auch eine sehr wichtige, erfundene Figur, einen Fotografen. Und da gibt es einen Brief, da habe ich ja ganz schön geschluckt und habe gedacht, der Abravanel traut sich. Aber was, ich zitiere mal aus diesem Brief in diesem Buch. Da schreibt ein wesentlich jüngerer Mann, ein Fotograf, an Walter Rathenau, ich will offen zu Ihnen sein, denn wir beide haben immer gesagt, was wir denken. Wir sind in jeder Hinsicht unterschiedlich, unser Alter, die Herkunft, die Ansichten, die uns eigenen Verbohrtheiten und schlecht verborgenen Leidenschaften. Sie sind schrecklich, wenn Sie recht haben wollen. Sie können nicht lieben, lieben nur die Liebe selbst. Sie haben Angst vor dem, was Sie tatsächlich empfinden. Sie leben ein Bild Ihrer selbst, aber sie leben nicht richtig. Ende des Zitats aus diesem Brief in diesem Roman. Sowas zu schreiben, finde ich wirklich mutig. Wo haben Sie die Traute, Herr Stefan Abravanel?
Ja, also es ist ja wunderbar, wenn man Literat ist, dann hat man die Möglichkeit, auch zu fiktionalisieren und Dinge zu erfinden. Allerdings müssen die immer glaubhaft bleiben. Sie müssen zur Geschichte passen. Sie müssen auch diese Geschichte wirklich stärken und erklären. Und diese Figur des Amos Roth, diese Szene beschriebene, kommt am Ende des Romans vor, so fängt die Beziehung nicht an. Also sie entwickeln sich auch miteinander, kann man fast sagen, und entwickeln eine Offenheit, die es zu Anfang überhaupt gar nicht gab. Ja, diese Figur ist erfunden, aber sie ist eine Art alter Ego, sie ist eine Art Spiegel, sie ist eine Art Infragesteller von Rathenau. Und ich glaube, im Inneren hat er so eine Stimme immer gehabt und ich habe sie praktisch externalisiert in eine Figur gegossen und die ein bisschen so geformt, dass die beiden sich auch mögen am Ende.
Wie konnten Sie das recherchieren? Gibt es da Briefe, die Sie benutzen konnten? Soweit ich weiß, ist doch gar nicht viel hinterlassen, oder?
Es ist sehr viel hinterlassen.
Doch.
Ja, es ist sehr viel hinterlassen. Es gibt unendlich viele Briefe von ihm. Es gibt Tagebuchaufzeichnungen, es gibt Biografien, es gibt Familienbeschreibungen und so weiter. Was es nicht gibt, in diesem Roman spielt ja Lilly Deutsch eine große Rolle, eine Frau, die er über Jahrzehnte eigentlich in einem Art Liebesverhältnis, platonischen Liebesverhältnis mit ihr zusammen war. Ihre Briefe und seine Briefe sind verschwunden. Sie musste vor den Nazis fliehen, hat die Briefe Rathenaus mitgenommen und sie sind fast vollständig mit ihr verschollen. Und die Briefe, die sie geschrieben hat, hat die Mutter wahrscheinlich irgendwann verschwinden lassen nach seinem Tod, weil sie diesen Schatten, das war eine verheiratete Frau, nicht auf ihrem Sohn duldete. Also diese Briefe gibt es nicht. Das ist für den Historiker ärgerlich, für einen Literaten wunderbar, weil diese Lücke kann man dann füllen.
Wie nah fühlen Sie sich selbst, Walter Rathenau?
Inzwischen sehr nah, aber es hat eine Weile gebraucht. Wir sind ja über 2 Jahre jetzt ein Paar gewesen und ich habe ihn manchmal auch ganz schön, ja nicht verflucht, kann man sagen, gesagt, Menschenskinders, warum bist du so kompliziert und hast so viele Seiten, wo soll ich dich eigentlich packen? Aber wir sind uns näher gekommen und ich habe was über ihn gelernt und ja, dass am Ende wieder gehen muss, auch in meinem Roman, das ist mir dann auch schwer gefallen.
Was haben Sie über sich gelernt beim Schreiben?
Ja, dass wir alle eigentlich diesen inneren Konflikt haben zwischen einem Leben, was wir imaginieren für uns, vielleicht auch projizieren, wo wir sagen, da könnten wir eigentlich nochmal ganz neu ansetzen und den Zwängen, denen wir ausgesetzt sind und denen wir uns häufig dann auch zu sehr oder zu schnell beugen. Also ein Stück Emanzipation und Freiheit, die er gewagt hat, immer wieder auf der Suche zu sein und Identität nicht als etwas Festgeschriebenes zu sehen, sondern vielleicht die Suche nach Identität als die wirkliche eigene Identität zu erkennen. Das habe ich mitgenommen.
Ganz vorne steht eine Widmung für Bettina. Bettina, Ihre Frau, eine bekannte Übersetzerin. Wie wichtig ist eigentlich diese Partnerschaft für Sie?
Ja, sie ist sehr wichtig, weil wir beide mit Sprache umgehen. Sie übersetzt und während wir coronamäßig wie viele zu Hause saßen, saß ich oben und habe mit Walter Rathenau mich beschäftigt. Und sie hat Jonathan Franzens Crossroads übersetzt. Das waren 800 Seiten. Ich habe es auf 250 geschafft und ich habe gesagt, du hast es gut. Du hast wenigstens schon ein gutes Buch vor der Nase, musst es in Anführungsstrichen nur noch übersetzen, ich muss es noch schreiben, was natürlich dummes Zeug ist, weil auch eine Übersetzung im Grunde ein neues Buch ist. Es ist eine kogeniale, ja, Art zu schreiben oder zu übersetzen. Und das ist bei ihr auf stille Weise. Viele Jahre macht sie das und ich habe oben gesessen, sie unten. Und wir haben uns mittags manchmal getroffen, uns ausgetauscht über Edeka und Rewe, wo wir einkaufen.
Und auch manchmal über das Geschriebene. Und Sie haben dann mal was gestrichen oder waren da Ihre erwachsenen Kinder wichtiger?
Nein, ist meine Frau ganz wichtig. Also sie ist immer die erste Leserin gewesen. Die ersten Entwürfe, die ersten Fassungen bekommt sie. Und sie kann dann auch sehr kritisch und sehr streng sein. Also es ist nicht immer angenehm. Aber sie ist klar und deutlich und sie hat ein absolut untrügiges Gefühl für Sprache. Und deswegen setze ich mich dem aus. Und ich finde das auch produktiv, dass wir das so zusammen machen können. Und dann gibt es ein paar weitere, die mich täglich arbeiten. Ich habe ein sehr gutes Lektorat bei Lessing, Katrin Sorko, die mich wahnsinnig gut begleitet und coacht und betreut und auch dramaturgisch mich berät. Also ich bin umgeben von guten Leuten. Alleine kann man sowas nicht machen.
Jetzt nicht schwindeln. Ich möchte eines wissen, Stefan Aberbanel. Ganz wichtig, der erste Satz eines Romans, für mich jedenfalls als Leser. Der erste Satz bei Ihnen lautet, er ließ die Hand sinken. Der Vorhang fiel zurück und schon bin ich mittendrin und will wissen, wer ist das, was ist das für ein Vorhang, etc., etc. Der Satz ist von Ihnen, von Ihrer Frau oder von jemand ganz anderem?
Nee, der ist von mir und tatsächlich finde ich, ein Buch zu beginnen mit einer Bewegung, also nicht mit einer statischen Geschichte, ist immer gut. Und letztendlich ist es ein Motiv für dieses ganze Buch. Er hat den Vorhang in der Hand und der Vorhang fällt, also er stirbt am Ende. Das ist sozusagen als Leitmotiv, was ich ganz mit einer ganz kleinen, winzigen Satzszene sozusagen eingeführt habe.
Aber sein Problem war doch auch, dass er den Vorhang oft zugezurrt hat, wo er ihn hätte öffnen sollen, oder?
Ja, er hat ihn immer wieder auf und zugemacht. Und ich glaube, wenn man ihn heute treffen würde oder wir ihn treffen würden, hätten wir auch damit zu ringen. Er konnte sich unglaublich öffnen, er konnte sehr amüsant sein und am nächsten Tag ganz verschlossen. Und das ist schwer, damit umzugehen, glaube ich.
Wie geht es Ihnen eigentlich mit Ihrem neuen Leben? Sie waren viele Jahre bei uns im Haus, im RBB, in einer wichtigen Schlüsselposition. Sie haben sich zurückgezogen. Sie schreiben jetzt Bücher, sehr erfolgreich. Ihr dritter Roman. Ich warte nun immer noch auf die Verfilmung der beiden ersten. Sie haben ja mal versprochen, dass die verfilmt werden. Ja, wie geht es Ihnen mit Ihrem neuen Leben, Stefan Aberbanel?
Mir geht es sehr gut. Ich denke sehr gern an den RBB zurück. Ich war hier sehr gern. Ich finde, es ist nach wie vor ein toller Sender mit unglaublicher Vielfalt. Er ist in der Region richtig. Er macht tolle Sachen. Er ist frech manchmal auch. Also ich bin hier gerne gewesen, aber ich habe mich irgendwann entschieden, einfach Ökonomie der Kräfte, beides gleichzeitig geht nicht. Und ich habe ja auch eine Verantwortung im Job gegenüber. Habe dann gesagt, dann gehe ich in die Schriftstellerei und mache das verstärkt und fühle mich damit sehr wohl.
Zu Ihnen gehört auch, dass Sie ausgebildeter Theologe sind. Welche Rolle spielt das eigentlich beim Schreiben beispielsweise dieses Buches 10.50 Uhr Grunewald? Wie prägend ist das für Ihre Persönlichkeit?
Also es ist nicht für das Schreiben direkt wichtig, aber meine Lebenshaltung ist dadurch geprägt. Es gibt immer noch etwas Größeres als das, was wir so umtreiben. Also manchmal habe ich in Sitzungen gesagt, wenn wir im RBB saßen, Kines, es ist nur Fernsehen, über das wir reden. Also es gibt immer größere Dimensionen und wir dürfen uns in der Alltäglichkeit nicht zu sehr verpuzzeln oder beziehungsweise die Dinge so ernst nehmen, dass sie einen Stellenwert haben, den vielleicht nur größeren Dingen zukommt. Also eine gewisse Relativierung unseres Seins hat mich die Theologie gelehrt und das spielt vielleicht indirekt, ich kann es gar nicht so beurteilen, auch in dem Buch eine Rolle.
Das glaube ich ganz bestimmt, als ich Ihnen jetzt so zugehört habe. Wir sind vielleicht manchmal bedeutend, aber wichtig sind wir nicht wirklich, oder?
Ja, könnte man so sagen, genau. Und wir sollten uns nicht zu wichtig nehmen, aber die anderen wichtig nehmen.
Wichtig für mich beim Lesen diese Figur des Amos Roth, diese, das verraten Sie mir ja auch, erfundene Figur des Fotografen. Und ganz am Ende bei den Erklärungen schreiben Sie auch natürlich zu dieser Figur und Amos Roth, Fragezeichen, die Leserinnen mögen seine Geschichte weiterdenken, wie die vieler anderer in diesem Buch. Alle von Ihnen sind wahr, weil sie alle, wie auch die hier erzählte, erfunden sind. Alle von Ihnen sind wahr, weil sie alle, wie auch die hier erzählte, erfunden sind. Nochmal die Frage, ich muss Ihnen nochmal stellen, nach dem Mut. Solche Erfindungen, wie Sie sie hier in diesem Buch haben, müssen Sie sich da auch manchmal überwinden und sagen, doch, ich traue mich jetzt, ich schreibe das auf?
Ja, das ist ohne Frage so gewesen. Ich hatte einen enormen Respekt auch vor diesem Genre, also eine reale Figur, über die man viel weiß, die viele kennen, wo man alles nachlesen kann, wo mir jeder einen Wikipedia-Artikel vor die Nase halten kann, sagte, hier hast du dich geirrt. Diese Balance zu finden, auf der einen Seite die Freiheit, mit diesen Fakten umzugehen und dichterische Freiheit zu nutzen. Ja, das war eine Herausforderung, aber ich finde das spannend, weil ich es eine legitime Form von Geschichtserzählung finde. Oder anders gesagt, Geschichte in Geschichten aufzulösen, ist eine unglaublich reizvolle Aufgabe und sie dadurch auch lesbar zu machen und erklärbar. Und ja, man muss kein Geschichtsbuch lesen und man erfährt trotzdem eine Menge. Das ist so mein Anspruch gewesen auch.
Anspruch erfüllt, sage ich. Tolles Buch, 10.50 Uhr Grunewald, bei Blessing grad erschienen von Stefan Aberbanel. Hörerinnen und Hörer, kaufen sich dieses Buch, lesen Sie es. Es wird Ihnen wie mir gehen, Sie fangen an und 2-3 Nächte Schlaf gibt man dann auf, weil man will nicht aufhören zu lesen. Es ist nämlich wirklich hoch, hoch spannend. Diese Figur, dieses Fotografen Amos Roth, am Ende habe ich gedacht, ich würde eigentlich über den jetzt gerne ein Buch lesen. Bleibt der noch bei Ihnen? Ist der noch bei Ihnen?
Das weiß ich noch nicht. Er hat neulich mal angeklopft, aber ich habe die Tür noch nicht aufgemacht. Also ich muss mal gucken. Ich muss jetzt erstmal dieses Buch verarbeiten und dann sehen, wie es weitergeht. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial und diese Figur, ja, sie gefällt mir auch.
Herr Aberbanel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.